Also wir machen lassen, dass also eure Kollegen haben doch kalte Füße gekriegt und wollen das nicht haben mit den Hausaufgaben um 50% und so. Also lassen wir das mit den Hausaufgaben. Die Idee ist, ich versuche rechtzeitig die Blätter, dass sie das vielleicht vorher irgendwie ein bisschen vorbereiten daheim, dass man das in der Übung dann besprechen kann. Was natürlich für Sie auch gut ist als Lehrer, Sie müssen ja dann immer auch da rumturnen an der Tafel, dass Sie mal was vorrechnen. Und dann ist also es ist nur die alte Regelung, man sollte maximal zweimal unentschuldigt fehlen. Wenn man halt was hat, ist klar, ja, also krank oder Kopf ab, dann klar, ja. Na gut, dann fangen wir mal an. Guten Morgen. Wir haben heute Besuch. Die Ulrike, jetzt den Nachnamen immer Ölmann. Ja, sie kommt wegen, also nehme teil an einer Fortbildung, einer hochschuldidaktischen Fortbildung. Und da besuchen wir uns gegenseitig und kritisieren ganz schrecklich, was wir Schlimmes hier mit Ihnen veranstalten. Ja. Daraus sollen wir dann lernen, wie wir es besser machen. Und das hoffe ich, dass wir das irgendwann auch schaffen. Ja, und wie gesagt, immer schimpfen, wenn was nicht klar ist, immer nachfragen. Es klappt ja auch schon ganz gut. So, jetzt letztes Mal hatten wir angefangen, diese Newtonschen Axiome oder Postulate oder wie immer man die nennen will, zu besprechen. Das ist jetzt da im Skript, Abschnitt 221. Das hatten wir ja letztes Mal gemacht. Das war das Trägheitsgesetz. Ja, und da erinnern wir uns nochmal dran, das war gar nicht so trivial, weil ich meine, einerseits hat der Newton halt gesagt, es gibt so was wie einen absoluten Raum und eine absolute Zeit. Ja, und da hat er halt gesagt, naja gut, also es gibt einen absoluten Raum und eine absolute Zeit. Naja, aber andererseits haben wir uns auch überlegt, wenn wir hier was festlegen wollen, wo ist was und wann ist was, dann muss ich irgendwie ein Bezugssystem definieren. Also sowas Absolutes gibt es eigentlich gar nicht. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt hier wissen will, wo bin ich, muss ich irgendein Bezugssystem angeben. Ist auf der Erde, sind das irgendwelche Längen- und Breitengrade oder sowas. Oder wenn ich Experimente machen will oder hier Physik, dann benutzen wir ja normal so ein kartesisches Koordinatensystem. Da muss ich erstmal einen Bezugspunkt festlegen und dann hier mit meinen drei Fingern so ein rechtshändiges kartesisches Koordinatensystem festlegen und dann kann ich halt durch drei Koordinaten sagen, wo mein Punkt hier irgendwo ist, mein Massenpunkt. Ja gut. Und um diesen absoluten Raum und die absolute Zeit irgendwie dingfest zu machen, muss ich natürlich eine Uhr haben, also irgendwie hier meine Uhr, irgendeinen periodischen Vorgang, wo ich Zeitdauern gegenüber der Schwingungsdauer hier von so einer Uhr vergleichen kann und halt, wie gesagt, dieses Koordinatensystem und einen Bezugspunkt. Und dann, ja gut. Und das war dann halt äquivalent dazu, es gibt ein und damit beliebig viele Inertialsysteme oder ein Inertialsystem. Und da gilt halt, wenn ein Körper kräftefrei ist, den Körper. Den idealisieren wir als Massenpunkt. Ja, und dann heißt das, der bewegt sich geradlinig gleichförmig. Ja, das heißt halt, die Geschwindigkeit ist konstant. Ja, und wenn das Ding anfangs in Ruhe war, v gleich 0 anfangs war, dann bleibt v auch 0. Also ob sich was geradlinig gleichförmig bewegt oder in Ruhe verharrt, ist für den Newton eigentlich äquivalent. Und ich kann dann immer zwischen einem Bezugssystem zu einem anderen hin und her transformieren. Ja, wo ich kann immer ein Inertialsystem finden, wo der Körper ruht, wenn er kräftefrei ist. Das war jetzt die Kurzfassung von dem, was wir da letzte Woche überlegt haben. Und dann war das, also für uns ist erstmal die Erde so, das Ruhsystem der Erde ist eine ganz gute Näherung. Für ein Inertialsystem ist es aber nicht exakt eins, weil die Erde rotiert um ihre Achse. Und da gibt es dieses berühmte Foucault-Pendel, wo man sehen kann, dass das kein, also nicht strikt gesehen ein Inertialsystem ist, aber in ziemlich guter Näherung. Ich habe Ihnen auf die Webseite einen Link gelegt, das ist zwar uralt, von 1960, ein Film, da hat man in den USA, hat man damals überlegt, wie kann man die Physik ein bisschen spannender machen. Und das haben die auch wunderschön gemacht. Leider ist es natürlich nur in Englisch. Ich habe keine deutsche Synchronisierung gefunden, aber das sollte ja kein Problem sein. Also das Ding heißt Frames of Reference, also Bezugssysteme. Und da führen halt zwei Professoren relativ lustig vor, wie man ja so Bezugssysteme definiert, wie man guckt, ob es ein Inertialsystem ist. Die setzen sich auch in so ein rotierendes System, wo man so richtig Effekte sieht. Dann das besprechen wir natürlich erst später, was passiert in einem beschleunigten Bezugssystem. Aber der Film, der ist auf YouTube. Ich habe Ihnen den Link auf die Webseite gelegt, das ist echt lustig anzugucken, dauert eine halbe Stunde. Gut, das war also dieses erste Newton'sche Axiom. Ja, also das Ding hier erstes. Und naja, gut, und dann gibt es halt, wenn es ein erstes gibt, gibt es halt auch ein zweites. Das heißt auch immer auf Latein so hochtrabend Lex prima und Lex secunda. Und das nennt sich oft auf Deutsch das Wirkungsprinzip. Ja, man muss jetzt sich auch klar machen, hier ist ja auch wieder was Undefiniertes eigentlich benutzt worden, nämlich was heißt kräftefrei, was heißt überhaupt Kraft. Und naja, was heißt jetzt Kraft? Da kommt schon das nächste Dilemma, weil also ich habe ja irgendwie eine intuitive Vorstellung von Kraft, wenn ich hier irgendwo eine Kraft ausübe. Und das kann man sich naiv auch erstmal so vorstellen, dass das halt Kräfte sind. Das ist nicht sehr quantitativ, also nicht sehr definiert, wie groß denn die Kraft ist. Ist klar, die Kraft ist ein Vektor. Also hat eine Richtung, wenn ich den Tisch dahin schiebe, ist es halt dahin und hierhin dahin gerichtet. Und es hat halt verschiedene, je stärker ich da drücke, desto größer soll die Kraft sein. Jetzt ist es auch klar, den Tisch kann ich relativ leicht hier rumschieben. Aber wenn der eine Tonne schwer wäre, ging das nicht so leicht. Ja, mit derselben Kraft kriege ich den sicher nicht weggerückt, wenn der eine Tonne wiegen würde. Also man braucht erstmal was wie die Masse. Und zwar genauer gesagt die Trägemasse. Das ist so was wie dieses Beharrungsvermögen oder Trägheitsvermögen. Also je mehr Masse ich habe, oder je mehr Materie ich habe von einer Sorte Material, desto mehr Kraft muss ich aufwenden, um da in dem eine gewisse Bewegung zu geben. Ja, es muss ja sein, wenn eine Kraft wirkt, muss ich dieser Bewegungszustand ändern. Also mit anderen Worten, die Geschwindigkeit muss sich ändern, also der Körper muss sich beschleunigen. Und je größer die Masse ist, desto größer ist die Kraft, wenn ich eine bestimmte Beschleunigung erreichen will. Und das kommt da in diesem Wirkungsprinzip. Ja. Das ist so was erstmal Beharrungsvermögen. Ja. Oder ich schreibe mal Widerstand. Bewegungszustand zu ändern. Also sprich zu beschleunigen. Ich schreibe mal einfach hin A ungleich 0. Also A ist die Beschleunigung. Das war die Zeitableitung vom Ort. Und ja, andererseits ist es natürlich eine Stoffmenge, wenn ich irgendwas einkaufe, weiß ich, beim Metzger Wurstkauf sagt man, so viel Gramm will ich haben. Und das ist die Masse. Also es war auch dem Newton seine Idee, so eine bestimmte Art Stoff, die ist irgendwie die Masse proportional zum Volumen. Natürlich muss ich dann irgendwann mal definieren, wie ich die Masse messe. Aber gut, das ist halt jetzt wieder so ein Dilemma. Ich benutze eigentlich axiomatisch irgendwelche Begriffe, die vage intuitiv festliegen aus dem Alltagserfahrung. Ja? Und dann halt die Kraft. Was ist dann die Kraft? Das ist dann einfach, die soll proportional zur Bewegungsänderung sein und im Sinne hier von dem ersten Axiom heißt Bewegungsänderung, dass V nicht konstant ist. Und dann ist die einfachste Idee, ja, je mehr Kraft, desto größer ist sicher die Beschleunigung. Ja. Aber halt, dann gibt es die Masse. Ja, je größer die Masse ist, desto mehr Kraft muss ich aufwenden, um die Beschleunigung V Punkt zu erreichen. Ja. Und das ist halt dem Newton sein Axiom. Ja, der hat halt gesagt, die Kraft ist proportional zur Masse und zur Beschleunigung, die ich aufgrund dieser Kraft dem Körper da erteile. Und das gilt natürlich in Inertialsystemen. Ja. Nee, jetzt trennt man es so. Ja, was in Nicht-Inertialsystemen passiert, kommt ein bisschen später. Dann, klar, wie diese Kraft jetzt konkret aussieht, das muss ich auch noch rausfinden. Ja. Wie kann ich das machen, wenn ich mir überlege, ich habe die zwei Gesetze da? Naja, ich gucke mir halt an, wie ändert sich denn die Geschwindigkeit mit der Zeit, wenn ich so eine Kraft ausübe. Und dann mache ich es für verschiedene Massen, dann kriege ich hoffentlich ein Kraftgesetz raus. Und das ist erstmal, ja gut, das ist jetzt erstmal schon auch eine Bewegungsgleichung. Ja, das ist ja eine Funktion von t, die ich nicht kenne. Und wenn jetzt f irgendwie gegeben ist, meistens ist es eine Funktion vom Ort. Natürlich auch von der Zeit abhängig. Und jetzt ist halt, das ist die Bewegungsgleichung auch. Und die muss ich halt lösen, ja, wenn ich eine Kraft gegeben habe. Und das Dumme ist halt, das R ist unbekannt. Das V ist R-Punkt, ist also auch unbekannt. Und entsprechend ist halt auch die Beschleunigung unbekannt. Ja. Das heißt, ich habe jetzt eine sogenannte Differentialgleichung. Beziehungsweise, weil das ja drei Komponenten sind, im Allgemeinen alles durcheinander gewirbelt, habe ich sogar ein System von Differentialgleichungen. Und das ist eigentlich der Hauptrest von der Vorlesung, zu lernen, wie man so Gleichungen löst oder zumindest, wenn man sie nicht lösen kann, rausfindet, wie die Bewegung aussieht. Wenigstens qualitativ. Jetzt kommt wieder das Dilemma, ich schieb's mal wieder runter. Und das war eigentlich schon das zweite Gesetz. Und dann gibt es natürlich auch ein drittes. Ja, und das nennt sich auch heute noch lateinisch, ja, Actio. Genau, Actio und Reactio. Ja, und das ist so was wie Wirkung und Gegenwirkung. Und da ist die Idee, das hat der Newton auch schon gut erkannt, also dass Kräfte irgendwie immer eine Wechselwirkung sind. Also wenn ich einen Massenpunkt habe und einen anderen, da gibt es zum Beispiel die Gravitationswirkung, die werden wir sehr ausführlich behandeln. Und da zieht der Körper den hier an und umgekehrt. Das sind immer Wechselwirkungen oder eine Kontaktwirkung, wenn ich hier auf den Tisch drücke. Ja, da ist offensichtlich eine Kraft. Ja, offenbar ist die Gesamtkraft auf meinen Daumen ziemlich null, weil der bewegt sich ja nicht. Ja, also der Tisch übt auf meinen Daumen eine Kraft aus, genau wie ich auf den Tisch eine Kraft ausübe. Und weil die Gesamtkraft von dem System offensichtlich null ist, da kam der Newton drauf, Wechselwirkung. Zwischen Massenpunkten oder die meisten Kräfte sind so Paarwechselwirkung, Paaren von Massenpunkten und die nummeriere ich einfach durch in 1 und 2. Ja, das ist die Wirkung von Massenpunkt 2 auf Massenpunkt 1. Und dann sagt der Newton, es gibt dann auch eine Kraft umgekehrt, also auch auf 2. Wirkt aufgrund der Anwesenheit vom Massenpunkt 1 eine Kraft. Also das ist dasselbe Sätzchen wie hier, nur 1 und 2 vertauscht. Und dann hier, wie dieses Beispiel da mit meinem Daumen auf den Tisch zeigt, dann der Newton gesagt, naja, die Paarkräfte haben diese Beziehung, die sind also vom Betrag her gleich groß, aber entgegengesetzt. Man muss sich nur immer wieder klar machen, das ist oft kommt man da, verwirrt man sich da selber, dass das eine Kraft ist, die auf den Körper 1 wirkt, also immer den ersten Index, das ist worauf die Kraft wirkt. Und hier wirkt die Kraft auf den Körper 2. Und was ist das? Naja, ich das so aufmale, im Allgemeinen hat man auch sogenannte Zentralkräfte, also wie beim Gravitationsgesetz. Ja, wenn das der Körper 1 ist, das der Körper 2 ist, und jetzt sagen wir mal, wir haben eine Anziehungskraft, die immer in Richtung der Linie hier wirkt, der Verbindungslinie zwischen den beiden Körpern, dann habe ich hier F 2, 1. Ja, das ist eine Kraft, die auf den Körper 2 wirkt, dadurch, dass der Körper 1 da ist. Solche Kräfte gibt es halt. Das kann ich aus den Axiomen dann irgendwie herleiten. Das ist wieder eine Beobachtung. Ja, das ist immer, und das hier sollte ja, also hier wirkt entsprechend auch eine Art eine Kraft auf den Körper 1 und die ist gleich lang, hoffentlich sind die gleich lang und zeigen in die entgegengesetzte Richtung. Das ist schon das Newtonsche, das dritte Gesetz. Dann habe ich das Kapitel über SI-Einheiten, das hatten wir letztes Mal ja auch schon gemacht. Ich sage es nur nochmal. Und wir kommen halt mit 3 sogenannten Basiseinheiten aus in der Mechanik. Das sind einmal für Raum und Zeit brauche ich irgendwelche Maße. Ja, ich meine, klar ist auch schon wieder eine Theorie dahinter, aber wir haben ja gesagt, der Raum ist euklidisch. Also der erfüllt die geometrischen Gesetze oder mathematischen Eigenschaften, die man in der Schule halt lernt, so ja, mit Pythagoras und Winkeln und so. Also da braucht man einmal Länge. Ja, und dann, ich meine, das haben die ja vorher ja auch so gemacht. Die haben irgendwie gesagt, wir wollen natürlich ein Maß haben, das ich immer wieder reproduzieren kann. Dann haben sie gesagt, wir nehmen, ich glaube, den 10-millionsten Teil von so einem Viertel, ich habe das auch hier mit Zahlen irgendwo geschrieben, also das sind genau 10 Millionen Meter soll der Viertellängengrad, die Länge des Viertellängengrads, von der durch Paris geht, vom Pol zum Äquator. Ja. Und das definiert dann halt einen Meter. Da hat man einen Urmeter gebastelt. Ich meine, ich kann ja nicht dauernd so eine Expedition machen, wo man auch noch im Knast landet, weil man die falschen Papiere dabei hat. Also es war eine spannende Story. Und na gut, da hat man so einen Platinstab genommen. Platin, weil das ist sehr beständig und edel, vergammelt nicht irgendwie. Also hat man einen Platinstab genommen, 2 Kerben rein, das war ein Meter. Dann hat man gemerkt, so genau ist der nicht. Und dann hat man einen neuen gemacht, der heute noch in Paris liegt. Aber, naja, der Fortschritt ist unaufhaltsam. Dieser Meter war leider nicht so ganz richtig. Also das Urmeter, das da ist dieser Viertellängengrad, der ist in Wirklichkeit 10, jetzt muss ich genau gucken, so schlecht war es gar nicht, muss man sich mal überlegen. Millionen Meter, also gar nicht schlecht. Muss ich mal überlegen, man muss da ja da entlang der Erde da mit triangulieren und genau messen. 1,000, oder? Nee, 10, das sind 10 Millionen Meter.
Ach, so, okay.
Das ist ein deutsches Komma. Also. Okay. Und ich mache niemals irgendwelche Abteilungen, also man macht ja manchmal so Dreierpäckchen, das sollte man nicht machen, höchstens einen kleinen Gap. Also sonst kommt man echt, manchmal weiß ich nicht, ist es ein Punkt, ein Dezimalpunkt, in den USA und so weiter, im angelsächsischen Bereich hat man Dezimalpunkte, die machen dann Kommas, um Dreierblöcke und dann weiß man es nicht. Ist es ein deutscher Text, wo Punkt und Komma verteilt, also das lassen wir sein, das machen wir nicht. So, und jetzt die Zeit. Ach so, hier, das weiß ja jeder auch, also das ist das Meter. Ne? Und man hat das im Laufe der Jahrhunderte, wurde es immer umdefiniert. Weil das ist ja viel zu ungenau, da so ein Platinstab, also das ist ja ganz grausig. Ja? Der ändert sich mit der Länge, mit der Temperatur. Hat man gesagt, wenn der auf 0 Grad Celsius ist, dann ist das ein Meter zwischen 2 Markierungen. Wer weiß, vielleicht ändert er sich mit der Zeit. Also heute wird das mit Atommaßen, wird alles festgelegt. Ab nächstes Jahr sogar überhaupt alles, die ganzen Einheiten. Also ja, und das war halt dann, da hat man irgendwie so einen mittleren Sonnentag genommen. Gesagt, das sind 24 Stunden. Naja. So genau auch nicht festlegbar. Heutzutage ist die Zeit das genaueste definierte Maß, was es überhaupt gibt. Die benutzen da atomare Übergänge, die sind immer gleich. Also zumindest nach allem, was wir wissen. Das ist dann, kommt dann in TO3 dran, woran das liegt. Also es gibt Elementarteilchen, die haben exakte Ladungen, Massen, die nach dem, was wir heute wissen, unveränderlich sind. Also es gibt auch Untersuchungen natürlich, hängen diese Naturkonstanten von der Zeit ab, hat man bisher nicht gefunden. Also super präzise Messungen, man misst da immer weiter dran rum, das wäre eine Sensation, weil das dann echt neue Physik wäre. Und da hat man irgendwie auf 18 Stellen genau, kann man heute kommen, mit irgendwelchen optischen Tricks und ist unglaublich faszinierend. Ja, und dann brauchen wir, jetzt haben wir ja hier die Newtonschen Axiome komplett. Was kam denn vor? Es kamen vor Längen und Zeiten, daraus abgeleitet Geschwindigkeiten, dr nach dt. Weiß ich sofort, was die Geschwindigkeit für eine Einheit hat. Ja, irgendwie eine Längendifferenz durch eine Zeitdauer, das ist eine Länge pro Zeit, also Meter pro Sekunde. Und jetzt eigentlich... Dann gab es die Kraft, aber die Kraft, die hatten wir ja da so definiert über F gleich M mal A. Wo steht es denn hier? F gleich M mal V Punkt. Also brauche ich noch, und das ist wieder was fundamental Neues. Das hat mit Geometrie nichts zu tun, sondern eher mit Stoffmengen. Das ist also eine Eigenschaft, eine intrinsische Eigenschaft von Körpern. Und das ist das Kilogramm. Anfangs hat man gesagt, wir nehmen 1 Liter Wasser. 1 Liter wurde umdefiniert zu 10 Zentimeter hoch 3, also so ein Würfel von 1 Dezimeter Kannenlänge. Der hat ungefähr 1 Liter Fassungsvermögen, wenn das Wasser 4 Grad kalt ist. Und 4 Grad Celsius deshalb, weil da das Wasser seine größte Dichte hat. Zumindest unter so Gesundheit. Unter so Umständen, wie wir hier haben, so vom Druck her. Das war die erste Definition. Also ein Kilogramm ist das, was die Masse von 1 Liter Wasser bei 4 Grad Celsius. Wasser ist, ja... Was hier rauskommt, ist nicht sehr rein. Also für uns natürlich super. Eins der besten Gewässer ist die Frau Oehlmann, Expertin drin, was es so gibt in der Welt, das da rauskommt. Aber das ist natürlich kein Wasser, kein destilliertes Wasser. Das wäre auch nicht so gut zu trinken. Aber wirklich rein. Und was definiert man jetzt als Wasser? Na gut, hat man gesagt, jetzt machen wir wieder Platin. Irgendeine Legierung mit einem Zylinder mit bestimmten Abmessungen, sage ich, das ist 1 Kilo. Da macht man natürlich nicht nur einen, also der eine, das Urkilogramm, liegt auch in Paris unter einer, was sind 7 Glasglocken und also super sicher. Man hat aber dann noch sogenannte Sekundärnormale gemacht, also noch mehr solche Platinklötze da, Zylinder. Und in der Welt verteilt. In Deutschland gibt es mehrere überall. Und naja, also ab und zu bringen die diese Dinger zusammen und checken die. Also ich kann ja messen, kennt man so eine, das Einfachste ist so eine Waage. Kommen wir gleich drauf, wie man das sich vorstellt. Und jetzt weicht ausgerechnet dieses heilige Urkilogramm, das mir eigentlich sagt, was 1 Kilo ist, in fast allen Ländern der Erde sogar gesetzlich, das ist 1 Kilo, das weicht ab. Warum auch immer. Manchmal putzen die das, weil da könnt ihr irgendwelches Zeug trotz Vakuum, Käseglocken, kann ja noch irgendwas da sich anlagern. Dummerweise wird es trotz Putzen ist es eher wohl zu schwer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also das weiß kein Mensch. Das sind auch winzige Schwankungen, aber selbst für den Handel ist das angeblich zu viel. Deswegen wird dieses Jahr beschlossen und nächstes Jahr in Kraft gesetzt. Wahrscheinlich wird es irgendwie eine super genaue Siliziumkugel sein. Hier von der PTB in Braunschweig hergestellt. Die sagt einem gleichzeitig, wie was ein Mol ist, also so eine chemische Größe. Das ist die Anzahl von, also heutzutage sind es 12 Gramm Kohlenstoff, 12 ist ein Mol. Das sind irgendwie 6 mal 10 hoch 24 Teilchen rund. Und jetzt macht man es mit Silizium, weil da kann man super genaue Kugeln herstellen. Das ist wahrscheinlich das rundeste Objekt, das es je gab. Und ein Konkurrenzprojekt ist, es über irgendwelche Wattwagen, nennt sich das, zu machen, in England und USA. Und mal sehen. Also das kann man dann auch gegeneinander abgleichen und so weiter. Also da kommt man dann auf höhere Genauigkeit. Man will natürlich nicht, dass das Kilogramm jetzt plötzlich was ganz anderes ist, also will man das möglichst genau machen. Dass ein Kilogramm von 1870, wo das in Kraft gesetzt wurde, heute auch noch ungefähr dasselbe ist. Ungefähr heißt mit unglaublicher Präzision. Also immer, ich weiß nicht, wie viele Stellen nach dem Komma genau. Also das nur so zu den Einheiten und immer Größen haben eine Einheit und eine Zahl. Und alle Gleichungen, die wir hinschreiben in der Physik, die sollten so sein, dass es egal ist, in welchen Einheiten ich die messe. Es gibt ja in den USA auch Inch oder Meilen oder sonst was. Aber die Gleichungen, die kann ich auch in Inch und Meilen angeben, aber ich kann sie ja immer auf SI-Einheiten umrechnen. Ups, Ulk. Stehen wir hoch. Ja. So, das ist alles jetzt ziemlich abstrakt. Und jetzt können wir uns aber dem eigentlichen Business zuwenden, nämlich Bewegungsgleichungen aufzustellen und zu lösen. Das ist dann 2.3. Wie habe ich das genannt? Bewegungsprobleme. Ja, also Probleme meint ein mathematisches Problem. Also wir wollen irgendwelche Gleichungen lösen. Aber beim Physiker ist es nicht so, dass er da irgendwelche Gleichungen gegeben hat, wie in dem Mathe-Test von heute Morgen, beziehungsweise da kommt noch für die zweite Truppe da, ich muss erstmal die Gleichungen finden. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel von einem Massenpunkt. Und zwar hier auf der Erde, hier so in unserer Umgebung, so ein paar Meter hoch und runter. Naja, was für eine Kraft, da wirkt auf jeden Fall die Schwerkraft. Die haben wir auch so im täglichen Leben. Ne? Und naja, ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht so gut, aber wenn wir mal denken, wir sind im Vakuum, dann fallen die Körper alle gleich schnell. Ne? Kreide war ziemlich genau gleichzeitig unten wie der Wischer, obwohl die viel leichter ist als der. Naja, was sagt denn uns das für die Kraft? Also der fängt an bei 0 und jetzt wird er beschleunigt. Jetzt schreiben wir erstmal hin, F ist aber die Beschleunigung offenbar für alle Körper gleich.
Und da die Masse vom einen höher ist, heißt es ja quasi auch, dass das Schwerefeld der Erde auf schwere Körper höhere Kräfte ausübt.
Genau. Also mit anderen Worten, wenn ich die Gleichung hier hin, ich schreibe es doch andersrum, kann ich hier gleich weiterschreiben. Wenn das unabhängig sein soll von der Masse, also diese Beschleunigung, die da ausgeübt wird, dann muss die Kraft auch irgendwie proportional zur Masse sein. Und hier muss was stehen, Beschleunigung. Und jetzt hier so in Erdnähe ist das konstant. Ja, also kann ich zumindest mal annehmen. Jetzt ist aber, jetzt kommt es wieder, jetzt ist das hier die träge Masse. Also das ist die Masse, die mir sagt, wie schwer das ist, im wahrsten Sinne des Wortes, den Körper da von seiner geradlinigen Bahn oder aus der Ruhe zu beschleunigen. Und das hier ist was? Das ist eigentlich eine Wechselwirkung zwischen dem Körper und der Erde. Und das nennt sich die schwere Masse. Und jetzt ist der Witz also nicht nur so hier diesen da, ja, sondern wirklich super genau nachgemessen, die sind exakt gleich oder zumindest proportional. Also das ist eigentlich schon ein Prinzip. Der Einstein hat das zum Prinzip gemacht in seiner allgemeinen Relativitätstheorie.
Ja. Können die denn proportional sein? Also, weil Sie meinen, die sind exakt gleich, das ist proportional.
Ja, wenn man hier irgendeinen konstanten Faktor noch hätte zwischen ms und mt, dann wäre er auch immer noch a gleich für alle.
Aber die sind gleich.
Aber man definiert das einfach, man misst das auch in Kilogramm.
Ach so, so.
Das wäre ja nur noch eine neue Einheit, aber die brauche ich nicht, weil wenn sie exakt, da kann ich auch sagen, die Proportionalitätskonstante ist 1. Also das ist wieder ein Naturgesetz, das hat man entdeckt. Das ist jetzt außerhalb wieder von diesen drei newtonschen Axiomen, aber das kann man jetzt ja nachprüfen. Das hat man auch sehr genau. Ich weiß nicht, das Äquivalenzprinzip ist auch wieder auf zig Stellen nach dem Komma. Also Naturgesetz. Mt gleich ms. Dann kann ich auch t und s wieder weglassen. Also da kürzt sich das raus und dann steht da a gleich g und das hier, das kann ich mal annehmen, das ist konstant. Dann kennen sie alle, ne, der Übertrag davon, der ist ungefähr 9,81. Jetzt Preisfrage, was ist die Einheit von der Beschleunigung? Ja. Genau. Ja, weil das die zweite Ableitung von der Länge nach der Zeit ist. Ja, das ist also sowas wie Delta R. Erstmal Delta R durch Delta T ist was wie eine Geschwindigkeit und dann hat man Meter pro Sekunde. Und dann ist Delta V durch Delta T oder dV nach dt eine Beschleunigung. Also Meter pro Sekunde Quadrat. Also hat die Dimension Länge pro Zeitquadrat und in SI-Einheiten ist es demnach Meter pro Sekunde Quadrat. Schön, also konstant, das ist natürlich, das hatten wir ja glaube ich schon mal beredet da, wie man das jetzt löst. Das sollen Sie auch in den nächsten Übungen dann ausführlichst besprechen, weil das kommt ja in der Schule auch dran, so Wurf- und Fallbewegungen. Aber jetzt, ich mache es nur noch 5 Minuten, so ganz kurz, wie es so generell geht. Also ich habe jetzt A gleich G und das A kann ich aber schreiben als V Punkt. Oder was dasselbe ist, dV nach dt. Das sind halt die verschiedenen Schreibweisen für Ableitungen. Der Punkt kommt vom Newton, das hier vom Leibniz. Oft ist das hier besser, aber die Engländer haben sich bis ins 19. Jahrhundert geweigert, die Schreibweise zu verwenden, weil der Leibniz ja böse ist. Da hat sich der Newton mit dem Leibniz auch furchtbar gekabbelt. Wer hat das erfunden? Also gerade diese Differentiale und Integrale. War gleichzeitig, der eine war Mathematiker, der andere eher Physiker, aber egal. Ja gut, und dann sagt uns die Gleichung mit den Annahmen, die wir da alle aufgelistet haben, das ist G und das ist Konst. Und jetzt, naja, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon, gell? Wie man das jetzt löst, ist hier sehr einfach, weil das hängt weder von der Geschwindigkeit noch vom Ort ab oder sonst wie von was Unbekanntes, einfach konstant. Da habe ich eine Funktion, habe ich gegeben, die Ableitung der Funktion will jetzt die Funktion selber, da muss ich halt integrieren. Das hatten wir ja auch schon letzte Woche oder so. Machen wir's. Und damit wir diesen Ärger mit irgendwie, wo ich jetzt Konst hinschreibe, dann machen wir bestimmte Integrale. Und was ich halt immer haben will, ist, ich will zur Zeit t gleich 0 vorgeben. Wissen wir aus dem Alltag, um zu wissen, wo ich bin, muss ich wissen, wo ich am Anfang war und wie schnell ich am Anfang war und wo ich hingefahren bin. Also Richtung, ich muss Anfangsbedingungen haben. Ja, und zwar muss ich wissen, das soll t sein, ja. Also ich nehme als Nullpunkt der Zeit bequemerweise 0. Ja, das muss ich vorgeben und noch die Geschwindigkeit zu dem Anfangszeitpunkt und dann kann ich integrieren. Ja, weil wir wissen, wenn wir eine Ableitung haben und ich will die Funktion, dann muss ich integrieren. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich hier t als Variable verbraucht und jetzt muss ich hier eine andere nehmen, da sage ich t'. Ja gut, aber das ist ja unser konstantes Ding hier g. Ja gut, was gibt denn eine Konstante integriert? Das weiß jeder, hoffe ich. Nicht ableiten, integrieren. Manche sagen auch aufleiten. Also wie ist es denn? Irgendeine Konstante? Und dann hatten Sie gesagt, Sie kennen die Schreibweise mit den Klammern. Und dann, ja, das ist richtig, ja, dann habe ich hier meine Stammfunktion und da muss ich die Grenzen einsetzen. Also t gleich 0, t' gleich 0 und t' gleich t. Und das Symbol heißt, ich muss nehmen, was ich hier raus habe, die obere Grenze reinschreiben, g t minus die untere. Naja, und das ist klar, g mal 0 ist 0. G mal t. Ja, das ist doch schön. Jetzt kann man es immer nachprüfen. Integrieren ist halt meistens nicht so einfach wie hier. Wenn ich das nochmal nachprüfe, leite ich das ab, kriege ich g raus, also v-Punkt gleich g stimmt. Dann hier will ich haben... langsam halt. Ich will nicht bei 0 anfangen, sondern es stimmt natürlich. Aber halt, was ist das jetzt, wenn ich das wieder so lese? Ja, wenn ich hier mir das b wegdenke, naja. Ableitung integriert gibt die Funktion. Also das ist v von t' in den Grenzen. Also ist das v von t minus v von 0. Und das ist v0. Aha, das sieht doch besser aus. Also immer die Probe machen, ob man auch richtig gerechnet hat. Ups, wir sind schon wieder drin. Aber das machen wir jetzt fertig. Ja, und das zu diskutieren, was das alles bedeutet, das kommt dann in der nächsten Woche in der Übung. Kann man ja dann alles Mögliche ausrechnen, wie weit fliegt was, wie muss ich werfen, dass ich möglichst weit komme und so weiter. Also so Späßchen machen wir in der nächsten Übung. Wieder meine Hälfte malen. So, jetzt haben wir es schon, also das V von T muss ich nur jetzt, das war natürlich Unsinn, da habe ich diese Integrationskonstante hier vergessen. Ne? Also da unten stimmt. Jetzt muss ich das nur auflösen, ja, das V von T steht hier, muss ich das V0 darüber bringen. So, und jetzt nochmal nach der Verwirrung. Ableitung gibt natürlich g, weil Konstante abgeleitet gibt immer 0. Also ist schon mal v gleich g, das passt. Und t gleich 0 kommt v von 0 gleich v0 raus, passt auch. Anfangsbedingung. Gut, jetzt habe ich v von t. Das ist aber R-Punkt von T, also die Zeitableitung. Jetzt machen wir es gleich richtig. Jetzt integrieren wir das wieder von 0 bis T. Also Integral von 0 bis T. Wieder Vorsicht, muss ich wieder die Integrationsvariable anders nennen. Ja, dann wieder gleiches Argument. Wenn ich die Ableitung integriere, muss die Funktion rauskommen. Und dann in Grenzen ja, ich nehme die Stammfunktion, die Ableitung, die Stammfunktion ist die Funktion selber und setze die Grenzen ein, obere Grenze t, untere Grenze 0. Da ist aber der Ort R0, das ist die vorgegebene Anfangsposition. Und andererseits ist das aber gleich, ja, jetzt setze ich hier V von T' ein, also G und ich schreibe immer die Integration, dieses dt, die Variable, nach der ich integriere, vorne hin. Ja, dann ist das ein Symbol, Integral dt sagt mir, das ist ein Operator, sagt mir, was er tun soll. Das ist unheimlich nützlich. Wenn man irgendwelche verschachtelten Integrale hat und schreibt das hinten hin, muss man immer, hups, welches ist und welches. Das in der Schule schreiben es alle immer hinten hin. Und viele Mathematiker auch, aber ich finde es besser. Also das hat sich so in der Physik eingebürgert. Jetzt hier Preisfrage, Stammfunktion von dem Ding. Erstmal t'. Ja. Weiter, das nächste Ding, das hier, ist zum Glück linear. Ja, also ich kann erst das, dann das. Ist auch wieder wie eben, ne? V0 mal t'. Und das ganze Ding in den Grenzen. Und dann kriege ich natürlich raus g halbe t Quadrat plus v0 mal t. Oder wieder schön aufgelöst, das R0 wieder auf die Seite gebracht. Dann habe ich so, Ihnen schon die halbe Aufgabe vorgerechnet, aber dann kommt es auch darauf an, das zu diskutieren. Also wie sieht die Bewegung aus? Was für eine Bahnform hat die? Welche Eigenschaften hat die? Gibt es irgendwelche charakteristischen Größen? Und das machen wir dann in der nächsten Übung. Ja. Nee, das R0 ist ja hier jetzt. Ja, also wir haben ja hier, deswegen haben wir ja das bestimmte Integral gemacht. Ja, wenn ich hier eine Konstante hinschreibe, cancelt die sich wieder weg, weil die dann gleich wäre für oben und unten. Das ist der Vorteil, wenn ich Grenzen gleich einsetze. Manchmal schreibt man halt auch Konstanten hin und passt die Konstanten nachher an die Anfangsbedingungen an. Gut. Jetzt steht schon der Kai vor der Tür, der will jetzt einen Mathe-Test mit Ihnen machen oder die ihn noch nicht gemacht haben. Und dann, ja, bis Donnerstag. Thank you.